den Ruf nach draußen. Wasserland Gills darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Singt mit! Geht, trag den Ruf nach draußen. Wasserland Gills darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Die Boten Gottes riefen die Hirten zu dem Stall. Was sie dort sahen und hörten, heut weiß man's überall. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. An ihnen war geschehen, was nur der Herr vermag. In dunkler Nacht sie sangen das Lied vom neuen Tag. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Was Verhoffnung fest erhoffte, Gedanken kühn gedacht. Was Gott der Welt versprochen, das hat er wahr gemacht. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Singt ihr mal! In Jesus kam Gott zu uns, von Fesseln zu befreien, den Blinden Licht zu geben, uns allen Weg zu sein. Geht, trag den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Er gibt uns Grund zum Glauben, zum Hoffen und zum Tun. Wer seinen Tag erwartet, kann nicht in Trägheit ruhen. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Kommt sich mit! Den Ruf nach draußen. Was alle gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein.
Herzlichen guten Abend, Freunde. Die Familie ist auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und kommt nach Hause. Und das Enkelkind sagt dann zur Oma: Oma, wir haben auf dem Weihnachtsmarkt was Schönes für dich zu Weihnachten gekauft. Da wirst du dich sehr drüber freuen. Na, sagt die Oma, das wird ja was Feines sein. Ja, sagt das Enkelkind, und so billig. Ich hoffe, dass ihr es euch bei der Kollekte heute nicht so billig macht. Ihr habt eben jetzt gesungen in dem Lied: Geh, trag den Ruf nach draußen. Draußen bedeutet, dass es außerhalb von uns in der Welt zwei Drittel der Weltbevölkerung gibt, das sind nämlich 4 Milliarden Menschen, die den Namen von Jesus noch nie gehört haben. Und die Botschaft, von der wir gesungen haben, noch nie vernommen haben. Und die denen aber allen gilt. Und es muss mal möglichst Tempo zugelegt werden von der Kirche und von den Christen, dass alle Menschen dieser Welt, auch diese 4 Milliarden, das erfahren. So. Und die nächste Gelegenheit damit zu machen, das ist unsere heutige Kollekte. Das Jugenddankopfer in diesem Jahr, das war für Fahrräder, für Evangelisten in Tansania, damit die Botschaft dort in Afrika verbreiten können. Wir wollen das Jugenddankopfer heute links überholen. Wir sammeln nicht für Fahrräder, sondern für Motorräder für Kenia. Ich lese euch mal vor einen Brief, den uns ein Pastor aus Kenia, der Pastor Murunga, geschrieben hat. Da lese ich bloß mal ein paar Zeilen daraus vor. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 5 Kinder. 1966 bekehrt, 1977 wechselte ich in den hauptamtlichen Dienst meiner Kirche über. In einen vollzeitlichen Dienst zu gehen, ist hier nicht leicht, vom Abteilungsleiter zum Straßenprediger. Ein hauptamtlicher Pastor in Kenia ist eine Person, die alle ihre Aufgaben im Glauben tun muss. Warum im Glauben? Weil er aus dem Haus geht zum Dienst und nicht weiß, wo er das tägliche Brot herbekommen wird. Seine Hauptmahlzeit besteht in der Regel aus gekochtem oder gebratenem Maiskolben mit Tee ohne Milch. Denn Milch kann er sich nicht leisten. Keine Elektrizität steht uns hier zur Verfügung. Wir benutzen Sturmlampen, die Kerosin brennen. Mitunter haben wir überhaupt kein Licht, weil es an nötigem Geld fehlt, um Kerosin zu kaufen. Als Evangelisten müssen wir manchmal 50 Kilometer laufen, um in einem Dorf das Evangelium zu verkündigen. Es gibt Strecken, wo verkehren Busse, da haben sie aber kein Geld, um die zu benutzen. In 6 Monaten können sie überhaupt nicht reisen, weil da durch die Regenzeit alles verschlammt ist und die Straßen kaputt sind. Ein Prediger kann sich kaum 2 Paar Schuhe oder Anzüge leisten. Wenn seine Frau die Kleidungsstücke wäscht, wartet er, bis sie auf der Leine getrocknet sind und so weiter. Leute, ich denke, das reicht. Der Traum dieses Mannes ist, für sich und seine Kollegen ein paar Motorräder zu kriegen, um die Botschaft in Kenia schneller verbreiten zu können. Wir haben seit fast 2 Jahren an diesem Projekt gearbeitet. Wir kriegen die Maschinen vom Werk, wir haben die Ausfuhrgenehmigung, es kann losgehen. Wir brauchen jetzt Geld, um das Zeug zu bezahlen. Und darum bitten wir euch, dass ihr heute etwas gebt, damit draußen in Kenia die Botschaft von Jesus verbreitet werden kann. Dafür also die Kollekte von heute. Die letzte Kollekte, da waren 290 Mark drin für die Taubblindenarbeit, 500 Mark für Brot für die Welt. Und alles zusammen mit dem Hänger für Magdeburg ergab 5.453 Mark. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Jawohl. Diese Kollekte ist eine schöne Reaktion gewesen auf den letzten Gottesdienst. Es war aber auch die einzige. Und das ist mir unbegreiflich. Leute, ich weiß manchmal nicht mehr, was und wie ich euch eigentlich noch predigen soll. Damit überhaupt mal eine Reaktion kommt. Zum Beispiel eine Bekehrung. Die einzige Reaktion, die ich erhalten habe nach dem letzten Gottesdienst, das war ein anonymer Brief. Ich befasse mich sonst nicht mit anonymen Briefen und setze mich mit denen nicht auseinander, aber in diesem Falle will ich das mal tun. Ich habe mich über diesen anonymen Brief geradezu, obwohl ich mich erst ärgere, wenn er anonym ist, habe ich mich geradezu gefreut. Es war doch wenigstens eine Reaktion, zumal der Briefschreiber wirklich eine Menge verstanden hat. Lieber Theo, heute Abend war dein Jugendgottesdienst in der Lutherkirche. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, vor allem dadurch, dass ich 2 Freundinnen mitgebracht hatte, die noch nie etwas von Jesus gehört hatten. Deine Predigt hat mich sehr erschüttert. Du verlangst alles oder nichts. Jesus soll an meinem ersten Platz der Liebe rücken. Ich bin der Meinung, dass das Wichtigste ist, Jesus hat einen Platz überhaupt in meinem Leben. Und ich bin sicher kein guter Christ, aber ich bemühe mich dennoch, Jesus in mein Leben einzubeziehen. Aufgrund dieser Sätze habe ich dann die Predigt gemacht, die ich noch erhalten werde, die ist speziell für den Briefschreiber gedacht. Du hast alles so verabsolutiert, was in der Bibel steht. Ich will euch das mal vorlesen. Oder dem Briefschreiber, falls er hier ist. Was da in der Bibel drin steht, Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Ich habe also überhaupt nicht übertrieben, sondern nur das gesagt, was Jesus selber sagt. Mir steht dann hier da, die Freundin, die haben jetzt ein ganz falsches Bild vom christlichen Glauben gekriegt. Ich habe so den Eindruck, dass du ein falsches Bild vom christlichen Glauben hast. Vor allem wegen der Unterschrift hier, da steht drunter ein junger Christ. Also ich denke, wenn jemand Christ ist, da hat er auch den Mut und die Ehrlichkeit, seinen Namen hinzuschreiben, wenn er einen Brief schreibt, zumal einem anderen Christen, und dann kann man drüber reden. Ich habe mich aber über den Brief gefreut, und ich danke dir trotzdem dafür, aber ich hoffe, dass die Briefe in Zukunft, die von euch kommen, wirklich mit Namen und Adresse sind, da können wir uns besser unterhalten, als so hier übers Mikrofon weg. Und als Reaktion auf diesen Brief wollen wir euch auch anbieten, eine Gesprächsmöglichkeit. Wer also Fragen hat, wer sich unterhalten will, wer diskutieren will, und was weiß ich, der kann das tun. Nach jedem Gottesdienst wird da hinten in der Ecke eine Gruppe sich zusammenfinden und Diskussionsleiter sein. Und wer Lust hat, kann damit einsteigen und sich mit unterhalten. Heute kommt ein Gast zu uns, dessen Lieder wir auch in diesem Gottesdienst schon seit vielen, vielen Jahren singen. Wie ein Fels oder Ich will dir Danke sagen. Und heute ist er selber mal hier, Hans-Christoph Postler.
Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Wenn ihr Lust habt, reißt euch mal los, macht euren Mund mal ein bisschen auf und kommt einfach mit. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit.
Habt ihr den Text verstanden? Ja? Doch, eure Reaktion ist umwerfend.
Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Zu dem Mann, der nebenan nur im Rollstuhl fahren kann, wenn du für ihn eine Stunde übrig hast. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Zu dem Teen, der immer grient und auch das von dir nur mimt, weil er lang schon keine Zukunft für sich kennt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Zu dem Kind, das fröhlich singt, dabei viele Fragen bringt und von dir darauf die Antwort haben will. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Zu dem Star, dem Jahr für Jahr nur Karriere wichtig war, der Erfolg am Stand von seinem Konto misst. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit. Zu dem Greis, der mit viel Fleiß immer noch ne Menge weiß, aber niemand hat, mit dem er reden kann. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott, der mir täglich neu den Auftrag dazu gibt. Ich bleib nicht stehen, ich breche auf, bin unterwegs für meinen Gott. Wenn du Lust hast, reiß dich los, gehe mit.
Für mich und meine Frau stand vor ein paar Jahren mal die Frage, wie frei sind wir eigentlich noch für Gottes Willen? Können wir überhaupt noch unterwegs sein für Gott? Haben wir uns nicht viel zu viel festgelegt mit Schrebergarten, Wohnung, Verwandtschaft, Ansichten mit unserem Leben? Die Frage war wichtig. Sie veränderte unser Leben. Erst in dem Moment, als wir Gott sagten, wir wollen wieder frei sein für dich, konnte er uns gebrauchen. Wir liefen sozusagen los, sind seitdem unterwegs für unseren Gott. Unterwegs sein für Gott heißt auch unterwegs sein zu Gott. Und keiner kann sagen, er ist unterwegs zu Gott, wenn er nicht auch unterwegs ist für Gott. Wenn ich auf der Straße mit meinem feuerroten Spielmobil der Sachsenringwerke dahin jage, dann kann das durchaus mal passieren, dass ich die Orientierung verliere. Und dann bin ich über eine Einrichtung sehr dankbar, die immer noch vorhanden ist, Wegweiser. Ähnliches kann dir auch in deinem Leben passieren. Auf einmal verlierst du die Orientierung.
Seht ihr den Stern, sein Licht strahlt dir ins Gesicht, spricht von Gott, dem Herrn, der den Sohn auf die Erde schickt. Siehst du den Stern, sein Licht strahlt dir ins Gesicht, spricht von Gott, dem Herrn, der den Sohn auf die Erde schickt. Leuchtet ins Gewissen auf jedem dunklen Fleck. Sag, was dich belastet, Jesus nimmt es weg. Siehst du den Stern, sein Licht strahlt dir ins Gesicht. Spricht von Gott, dem Herrn, der den Sohn auf die Erde schickt. Kann in deinem Leben mit seinem hellen Schein dir die Richtung geben, dir Wegweiser sein. Siehst du den Stern, sein Licht strahlt dir ins Gesicht, spricht von Gott, dem Herrn, der den Sohn auf die Erde schickt. Du kannst sicher gehen, sind auch der Wege viel. Du wirst Christus sehen, der Stern führt dich zum Ziel. Siehst du den Stern, sein Licht strahlt dir ins Gesicht, spricht von Gott, dem Herrn, der den Sohn auf die Erde schickt.
Und noch eine technische Seite. Wenn euch so ein Refrain mal gefällt und ihr denkt, ihr könntest da eigentlich mitsingen, dann macht den Schnabel auf und singt mit. Ihr seid erst in dem Moment zu laut, wenn ihr meine Gitarre nicht mehr hört. Den drei ordentlichen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften aus dem Morgenland war dieser Stern gerade gut genug. Sie waren sich nicht zu schade wegen dem Stern ihre Arbeiten liegen zu lassen, zu unterbrechen, dort, wo sie gerade beschäftigt waren, und liegen zu lassen.
Für einen Augenblick halte ich ein, fühle, ein anderer will mir Nächster sein, will für ein paar Minuten einfach bei mir sein. Für einen Augenblick halte ich ein, für einen Augenblick halte ich ein, fühle, ein anderer will mir Nächster sein, mir seine Nähe bieten, meine Sorgen teilen. Für einen Augenblick halte ich ein, für einen Augenblick halte ich ein, fühle, ein anderer will mir Nächster sein, reißt mich heraus aus meinem müden Alltagstrott.
Für einen Augenblick halte ich ein. Für einen Augenblick halte ich ein. Lass einen anderen wirklich Nächster sein. Lass mir erzählen, dass Gott Mensch geworden ist. Der Augenblick wird wichtig für mich sein. Zu Bethlehem, der kleinen Stadt, am Ende dieser Welt, soll ein Kind geboren werden, von dem sehr alte Schriften schon berichten. Er soll Jesus heißen, und alle Menschen werden wissen, dass er der Gerechte ist. Genannt wird er der Wunderrat und ewig Gott, ewig Vater und Friedefürst. Die junge Frau ist erst verlobt, wenn Gott zu ihr spricht: Du sollst ein Kind gebären. Der Sohn des großen Gottes soll er sein. Er soll Jesus heißen, und alle Menschen werden wissen, dass er der Gerechte ist. Genannt wird er der Wunderrat und ewig Gott, ewig Vater und Friedefürst. In einem Stall auf Heu und Stroh, in einer dunklen Nacht, ist das Kind geboren worden, der Retter dieser Erde soll er sein. Er soll Jesus heißen, und alle Menschen werden wissen, dass er der Gerechte ist. Genannt wird er der Wunderrat und ewig Gott, ewig Vater und Friedefürst.
Unsere drei Weisen scheuten keine Mühe. Ihr guter Ruf war ihnen egal. Sie gaben eine Menge für ein Ziel. An der Wiege des Sohnes Gottes wollten sie stehen. Sie wollten diesen Gott anbeten, der es wahr macht und Mensch wird. Der Spur des Sternes folgend fanden sie Jesus und beten ihn als ihren Gott an. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam Gott anzubeten. Mensch bist du geworden, groß ist deine Liebe zu uns. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort mit einstimmen. Mensch bist du geworden, groß ist deine Liebe zu uns. Mensch bist du geworden, groß ist deine Liebe zu uns. Heiliger Gott, klein sind die Worte, die wir reden. Heiliger Gott, groß ist das, was du getan. Mensch bist du geworden, groß ist deine Liebe zu uns. Heiliger Gott, klein ist die Welt, in der wir leben. Heiliger Gott, groß ist das, was du getan, Mensch bist du geworden. Groß ist deine Liebe zu uns. Heiliger Gott, klein sind unsere Werke vor dir. Heiliger Gott, groß ist das, was du getan, Mensch bist du geworden. Groß ist deine Liebe zu uns. Heiliger Gott, klein sind meine Schritte für dich. Heiliger Gott, groß ist das, was du getan, Mensch bist du geworden. Groß ist deine Liebe zu uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ehre sei Gott und den Menschen ein Wohlgefallen. Mensch bist du geworden, groß ist deine Liebe zu uns.
Es gibt Situationen, da komme ich immer mehr zu der Überzeugung, alle Wegweiser dieser Welt nützen mir nichts. Ich finde den Weg zu Gott nicht. Gott ist mir dann so unendlich weit entfernt. Besser als jeder Wegweiser ist Gottes Angebot.
Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Das Rätsel ist vorbei, wer Gott denn wirklich sei. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Herein in unsere Nacht hat er sein Licht gebracht. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Als Zeichen für den Sieg über Hass und Krieg. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Erzählt von diesem Kind, das uns die Liebe bringt. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden. Ihr aber geht, erzählt, was ihr hier seht. Jesus ist geboren, Gott ist Mensch geworden.
viele bunte Lichter versprechen Glanz und Glück, blenden die Gesichter, doch Sehnsucht bleibt zurück. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Doch ein Licht ist gekommen, das hat unsere Nacht erhellt. Es wird niemals verlöschen in der Welt. Du kannst es nicht finden, Schellen vorübergehen, bei der Jagd nach Wohlstand.
Liebe Freunde, in jedem anständigen Krippenspiel kommt eine Person vor, die in der Bibel gar nicht vorkommt. In Krippenspielspielerkreisen, da ist die Rolle dieser Person eine der begehrtesten, weil das nämlich die einzige ist, bei der man so ein bisschen Action machen kann. Alle anderen Rollen sind ja in dieser Hinsicht ziemlich lahm. Die Maria, die singt da und Josef, lieber Josef mein, mit dünner Stimme. Der Josef, der hat sowieso nichts zu sagen. Engel ist bloß was für Mädchen mit Fistelstimme. Die Könige sind steife Exoten. Und die Hirten, die wirken immer so ein bisschen betulich und betagt, bescheuert. Ist wie so eine Mischung aus den sieben Schwaben und Willi Schwabe, wenn der mit seiner Laterne in die Rumpelkammer geht. Also die einzige Rolle, aus der man noch was machen kann, ist die vom Wirt. Wenn der aus den Kulissen rauskommt, da kommt der meistens ganz groß raus, obwohl der, wie gesagt, in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Es ist in der Bibel die Rede von einer Herberge. Und die muss natürlich sowas wie ein Wirt gehabt haben und insofern wird es den Wirt schon gegeben haben. Bloß erwähnt wird er nicht und dass man von dem Mann nichts weiß, nicht mal seinen Namen, das wundert mich nicht. Der war ja nicht der Manager vom Interhotel Bethlehemer Hof, der so mit Frack und Fliege im Foyer steht und die Forums entgegennimmt, sondern das war weiter nichts als der Macker, der mit der Fliegenklatsche durchs Haus ging und dafür gesorgt hat, dass jeder durchreisende Penner wenigstens eine Mahlzeit und eine Matratze hatte. Der Mann war nicht besser und nicht schlechter wie jeder andere Kneipier auch, überhaupt wie jeder andere Mensch. Und wenn er nicht die Bude bis unter das Dach voller Gäste gehabt hätte, da hätte er die ganze Weihnachtsfreude hautnah, brühwarm und live mitbekommen können. Aber weil er randvoll besetzt war, da war er eben bloß eine Randfigur der Weihnachtsgeschichte. Ein Zaungast beim Heiligen Abend, ein Statist im göttlichen Krippenspiel. Dabei will Gott am Heiligen Abend keine Randfiguren, sondern nur Hauptfiguren, denen die Engelsbotschaft hauptsächlich gilt: Fürchtet euch nicht. Und Gott will bei der Weihnachtsgeschichte keine Zaungäste, der will nur Ehrengäste. Also solche, die sich direkt angesprochen fühlen und Gott die Ehre geben und mitmachen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott will im göttlichen Krippenspiel keine Statisten, sondern Menschen, die das ganz persönlich für sich annehmen. Euch ist heute der Heiland geboren. Aber unser Wirt, der hat sich mit einer Nebenrolle begnügt. Denn ausgerechnet an diesem Abend, um den es uns heute Abend geht, also um den Weihnachtsabend, als Jesus Christus geboren wurde, da war er leider ausgebucht. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2, da lesen wir in Vers 7, sie hatten keinen Raum in der Herberge. Da war echt kein Platz mehr frei. Das war damals noch nicht so wie heute, wo zwar in vielen Gaststätten die Hälfte Plätze frei ist, aber man nicht bedient wird, weil da eben keiner hinkommt. Und damals hingen die Geschäftsleute auch nicht, wenn sie zu ihren Privateinkäufen in die Stadt gingen, ein Plakat an die Türe, aus betrieblichen Gründen geschlossen. So was geht sowieso bloß in Sachsen, wo das Wort betrieblich ausgesprochen wird. sondern wenn der das Schild raushing, wegen Überfüllung geschlossen, da stimmte das wirklich. Dieses Türschild war ein Zeichen für die Wirklichkeit, dass andere Herrschaften das Haus bereits besetzt hatten. Das ist immer so. Das Haus unseres Lebens ist immer schon besetzt. Wir sind nicht neutral und abwartend und sozusagen leer. Bei uns haben sich schon viele Herrschaften einquartiert, die uns beherrschen. Wir sind beherrscht zum Beispiel durch die Angst vor der Zukunft, weil wir in einer Welt leben, in der es so viele Raketen gibt, dass man diese Welt auch nach dem Abbau der Mittelstreckenraketen jederzeit x-mal in die Luft sprengen kann. Wir sind beherrscht von der Sorge um die Gesundheit, weil wir in einer Welt leben, in der es so viele Schornsteine ohne Filter gibt, dass man manchmal schon keine Luft mehr kriegt. Die Furcht. Wir sind beherrscht von der Furcht vor einer Verhaftung, weil wir in einem Land leben, in dem das öffentliche Anzünden einer Kerze bereits als eine staatsfeindliche Handlung ausgelegt werden kann. Wir sind beherrscht durch den Schmerz über den Tod eines Menschen, den wir nicht verwinden können, durch die Ohnmacht über die Verhältnisse, die wir nicht ändern können, durch die Sehnsucht nach den vielen Dingen, die wir nicht haben können und so weiter und so fort. Und das alles beherrscht uns. Und deswegen haben wir keinen Platz mehr frei für die Herrschaft Gottes. Leider, Umstände halber, gezwungenermaßen sozusagen. Und deshalb steht Jesus, wohin er auch kommt, immer wieder vor dem gleichen Türschild besetzt. Aber Jesus lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Der weiß doch, dass wir mit den anderen Herrschaften, die unser Leben besetzt halten und die sich darin breit machen und die uns beherrschen, dass wir mit denen gar nicht glücklich sind. Und er ist doch gekommen, so hat es gesagt, Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10, er ist gekommen, um uns ein Leben zu geben, das uns froh macht, genügt, rundum. Und deshalb versucht es Jesus immer und immer wieder, bei uns reinzukommen. Heute Abend versucht er es bei dir. Auch wenn du ihn bisher nicht reingelassen hast. Das ist er ja gewöhnt, von Anfang an. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Der war noch gar nicht ganz da, da flog er schon vor die Tür, wurde an den Rand gedrängelt, ins Abseits geschoben, aufs Abstellgleis. Und der einzige Platz, den es für ihn gab, das war der Hühnerstall im Hinterhof. Eine Notunterkunft im Nebengelass. So ist das bis heute geblieben. Es ist für Jesus einfach kein Platz da. Weder auf dem Weihnachtsmarkt, noch bei den vielen Weihnachtsfeiern ist er dabei. Das Weihnachtsgeschäft läuft ohne ihn, der Weihnachtsmann kommt ohne ihn. Wir kommen eigentlich ganz gut ohne den aus. Und wenn er vor die Tür unseres Lebens tritt und rein will, da hängen wir das gleiche Schild raus wie der Kollege Wirt von Bethlehem. Wegen Überfüllung geschlossen. Das heißt, wir Wohlstandsbürger, wir müssten ehrlicherweise hinschreiben, wegen Übersättigung geschlossen. Wir haben ja keine Not. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und deshalb brauchen wir keinen Nothelfer. Wir kommen ganz gut alleine zurecht. Manchmal allerdings, da kommen auch wir in Not. Zum Beispiel, wenn wir krank sind oder irgendwas anders läuft, als wir uns das so gedacht haben. Und bei solchen Gelegenheiten, da räumen wir Jesus ganz gerne ein Plätzchen ein in unserem Leben. Wenn uns die Luft ausgeht, wenn wir einen Platten haben, wenn wir auf den Felgen laufen, nur da holen wir ihn raus wie so ein Reservereifen aus dem Kofferraum. Dann rufen wir ihn herbei, dann fangen wir an zu beten. Welche Rolle spielt das Gebet in deinem Leben? Das Gebet zu Jesus. Ist das Gebet zu Jesus dein Lenkrad oder ist es dein Reservereifen? Lädst du ihn nur dann zu dir ein, wenn es dir dreckig geht und du in Not bist? Wenn du doch endlich begreifen würdest, dass die größte Not deines Lebens darin besteht, dass du Jesus nicht immer bei dir hast und dass er keinen festen Platz in deinem Leben hat und dass er nicht den ersten Platz in deinem Leben hat. Hätte Jesus bei dir mehr Platz, dann hättest du weniger Probleme. Und hättest du für ihn mehr übrig, dann würden sich viele deiner Sorgen erübrigen. Selbstverständlich gehört ihr, die ihr hier sitzt, nicht zu denen, die Jesus grundsätzlich und von vornherein ablehnen, sonst säßt ihr ja nicht hier. Aber gehört ihr, so wie ihr hier sitzt, zu denen, die Jesus bei sich aufnehmen? Millionen Menschen sitzen in diesen Tagen in den Weihnachtsgottesdiensten der Kirchen, in der ganzen Welt und hören die Botschaft, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist. Und wie viele lassen ihn rein in ihr Leben? Ich bin mal hier in dieser Kirche gewesen, das ist vor vielen Jahren gewesen, ich weiß nicht, wann das war. Da war hier Weihnachtsgottesdienst oder irgendwas, es wurde hier gesungen und hier vorne standen Menschen, die Weihnachts- und Adventslieder sangen. Und da standen zwei dabei, die kannte ich. Die sangen schön, aber ich kannte eure Herzen und ich wusste, dass das keine bekehrten Christen waren. Und das waren zwei Menschen, die ich sehr lieb habe. Und den habe ich dann im Brief geschrieben und habe denen geschrieben, das wünsche ich dir, dass du eines Tages und euch, dass ihr wirklich aus ehrlichem Herzen einmal singen könnt, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Und daran musste ich heute denken, als der Gottesdienst vorhin losging, weil nämlich einer von den beiden, den ich den Brief geschrieben habe, saß vorhin mit hier drin. Und da habe ich mich gefreut, das ist für mich eine ganz große Freude gewesen. Ich weiß das schon lange, dass dieser Mensch schon längst, seit vielen Jahren, Jesus sein Leben gegeben hat. Und nicht mehr bloß mit seiner Stimme singt, sondern nun auch mit seinem Herzen. Du hast vielleicht die Botschaft von Jesus auch schon tausendmal gehört. Du hast sie vielleicht auch schon oft und oft mitgesungen. Ich möchte dich fragen, wann willst du ihn denn nun wirklich in dein Leben aufnehmen? Hast du ihn denn in dein Leben schon aufgenommen? Und wenn ja, welchen Platz hast du ihm dann eingeräumt? Wir räumen ihm ja gerne ein Plätzchen am Rande. Das haben wir ja vorhin gehört in diesem anonymen Brief, den ich euch vorgelesen habe. Da stand drin, Hauptsache, Jesus ist überhaupt in meinem Leben. Zu einem Plätzchen am Rande, da reicht's allemal. Dazu hat's auch damals in Bethlehem gereicht. Zu mehr aber nicht. Und das genügt nicht für Jesus. Der will in deinem Leben nicht am Rande stehen. In der frommen Ecke, wie so ein Feuermelder, der bei euch hinter der Türe, in der Kellerecke hängt. Und der nur rausgeholt wird, wenn es wirklich mal brennt. Nein, Jesus möchte in deinem ganzen Leben sein, in allen deinen Räumen. In allen Winkeln, der möchte überall dabei sein. Bei allem, was sich da abspielt. Aber da spielt sich bei dir eben nichts ab. Du hast für ihn eine Krippe, aber kein Heim. Du gibst ihm ein bisschen, aber nicht alles. Und dabei kommt alles darauf an, dass du ihm alles gibst und ihn ganz in dein Leben reinlässt. Der soll ja nicht irgendeinen Platz, sondern den ersten Platz kriegen. Die ganze Herrschaft. Damals in Bethlehem, da war kein Platz für Jesus. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das soll sich in deinem Leben nicht wiederholen. Also lass ihn rein. Überall hin in dein Leben. Zum Beispiel in dein Gedankenleben. Ich sage nicht, dass du als Christ nicht mehr zu denken brauchst. Im Gegenteil, die Bibel sagt ja, dass wir unseren Verstand, unser Denken gebrauchen sollen. Aber die Bibel sagt auch, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es dem Gehorsam von Christus. Hast du schon mal deine Gedanken unter den Gehorsam von Gott gestellt? Denk jetzt mal bitte einen Moment drüber nach, worüber du am meisten nachdenkst, was dich am meisten beschäftigt, wovon dein Denken beherrscht wird. Ist dein Denken beherrscht zum Beispiel von bestimmten Wünschen? Wie komme ich am schnellsten zu Geld? Wie kriege ich die neuesten Klamotten? Denkst du das, was alle denken? Denkst du nur das, was erlaubt ist und was man dir vorschreibt? Oder hast du eigene Gedanken und eine eigene Meinung schon vor der Zeitungsschau? Denkst du nur an das andere Geschlecht, nur an dein eigenes Fortkommen? Wer beherrscht deine Gedankenwelt? Lass doch auch dein Denken und deine Gedanken von Jesus beherrschen. Am Tage und in der Nacht. Sag doch mal, Herr Jesus, komm auch in meine Gehirnzellen und auch über meine Gedanken sollst du der Herr sein. Und du wirst sehen, dass du dann gute Gedanken bekommst. Und bevor du abends einschläfst, da bitte ihn und sage, Herr Jesus, komm auch in meine unbewussten Gedanken. Nimm auch mein Unterbewusstsein und meine Träume heute Nacht in deinen Schutz. Und du wirst sehen, dass du da gut schlafen kannst. Lass ihn auch ein in dein Gefühlsleben. Sag ihm doch einmal, Herr, hier hast du alle meine Gefühle. Mein Hass, meine Sehnsucht, mein Neid, meine Komplexe, meine Launen, nimm alle meine Gefühle hin und nimm sie in deine Hand. Und gib bitte, dass ich von denen nicht mehr so abhängig bin. Und du wirst sehen, dass Jesus dann auch dein Gefühlsleben ordnet. Und dann lernst du es, deinen Hass zu beherrschen oder deinen Neid. In dieser Zeit sind so viele Menschen vom Neid bewegt, weil sie sehen, dass die anderen mehr Geld haben, was die sich alles kaufen und schenken und leisten können. Ach, dein Gebetsleben klappt dann besser. Nämlich unabhängig davon kannst du dann beten, ob du gerade mal in einer frommen Stimmung bist oder nicht. Auch deine Nerven sollen ihm gehören. Immer mehr Menschen sind mit den Nerven runter. Gerade jetzt vor den Feiertagen. Wenn es bei dir auch so ist, dann sag doch Jesus, Herr, ich bin so nervös, ich bitte dich, tritt ein in mein angespanntes Nervensystem. Und dann wird er auch da eintreten und zu deinen Nerven sagen, Friede sei mit euch, mein Frieden gebe ich euch. Und du wirst sehen, wie auch deine Nerven von dem Frieden Gottes erfasst werden. Dasselbe gilt für deinen gesamten Körper, deine Hände, deine Füße, deine Augen, Ohren, sämtliche deiner Sinne, die gehören Jesus. Lass doch ihn bestimmen, welche Filme du dir ansiehst, welche Rocktitel du dir anhörst, welche Versammlung du besuchst, welche Erklärung du unterschreibst. Stelle einen Bereich deines Lebens nach dem anderen ihm zur Verfügung. Ganz bewusst und ganz. Bis du ganz sein Eigentum bist und er ganz dein Herr ist. Das ist ein großer Unterschied, ob ich als Eigentümer ein Haus besitze oder ob ich auch darin wohne. Dein Leben ist das Eigentum von Jesus, das ist klar. Aber ob er auch in deinem Leben wohnt, das ist die Frage. Und das ist die Frage, um die es zu Weihnachten geht. Zu Weihnachten geht es um die Machtfrage. Wer ist der Herr in deinem Hause? Das Johannesevangelium, das erzählt die Weihnachtsgeschichte auf seine Art und Weise. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ein Kind Gottes zu sein, hat also was mit Machtausübung zu tun. Gottes Kinder sind keine unbeherrschten Säuglinge, die nach allem grapschen, was sie mal haben wollen. Keine unausstehlichen Typen, die sofort losheulen, wenn sie das nicht kriegen, was sie haben wollen. Das sind keine dressierten Hunde, die so nach Vorschrift Menschen machen oder kuschen. Keine Automaten, die bloß das denken und tun, was ihnen einprogrammiert wird. Sondern wenn du Jesus aufnimmst, bekommst du von ihm Macht. Und dann kannst du mit dem Apostel Paulus sagen, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Weißt du, solange du von dir sagst, ich bin nun mal so schwach, ich kann mich eben nicht beherrschen, ich muss eben dauernd mitmachen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du Jesus noch nicht völlig in dein Leben aufgenommen hast. Jesus ist Mensch geworden, hat auf unserer Erde gelebt, damit wir unser Leben führen können in der Freiheit der Kinder Gottes. Nicht als ohnmächtige und miese Schmächtlinge, die nun dauernd ihr Leben lang rumkrebsen mit ihrer alten Natur, nach dem Motto, ich kann nun mal nicht anders. Mensch, bilde dir doch keine Schwachheiten ein. Lass mal Jesus in dein Leben rein. Die gute Nachricht von Weihnachten heißt, Mensch, du wirst von mir ganz und gar erneuert. Ich gebe dir die Macht aus einem Nervenbündel, einem Feigling, einem Schwächling, einem Säufer, einem charakterschwachen, schlaffen Wohlstandsbürger, ein Kind Gottes zu werden. Und dann kannst du anders und neu in dieser Welt leben. Das ist das Weihnachtsangebot Gottes. Du brauchst es nur anzunehmen, du brauchst Jesus nur aufzunehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Glauben heißt nicht einfach für wahr halten. Zum Beispiel für wahr halten, dass Jesus in Bethlehem geboren worden ist. Natürlich ist es für den Glauben wichtig, das zu wissen. Und es reden uns heute viele moderne Theologen ein, das wäre alles nie so wichtig und die Weihnachtsgeschichte wäre eine Legende. Ich hoffe, dass ihr auf dieses Zeug nicht reinfällt, sondern dass ihr Gottes Wort ernst nehmt, so wie es da steht. Und so steht es hier in der Weihnachtsgeschichte, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Aber selbst wenn du das glaubst, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, da ist das noch lange kein Glaube, der dich rettet. Es steht in der Bibel, die Teufel glauben auch und zittern. Auch die Teufel wissen, dass Jesus geboren wurde in Bethlehem und dass er in Jerusalem gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist und dass er wiederkommt. Und weil sie das alles wissen und glauben, da zittern sie. Aber deswegen werden sie nicht gerettet. Glauben heißt nämlich Jesus gehorchen, ihm vertrauen, sich ihm restlos anvertrauen. Wenn du krank im Bett liegst, dann rufst du den Arzt. Und wenn der anordnet kalte Umschläge, da werden eben kalte Umschläge gemacht. Und wenn der anordnet heiße Umschläge, da werden heiße Umschläge gemacht. Jedenfalls wird das gemacht, was der anordnet. Und du vertraust dich ihm völlig an. Mein heißer Weihnachtstipp für dich: Vertraue dich Jesus restlos an, dem großen Arzt, der dein Leben wieder heil machen will. Deswegen nennt ihn die Bibel nämlich ein Heiland. Leute, wir sind alle krank, vielleicht nicht gerade am Leib heute, aber auf alle Fälle an der Seele. Diese Krankheit, die wir alle haben, die nennt die Bibel Sünde. Das ist eine tödliche Krankheit. Die geht tödlich aus, wenn sie nicht repariert und geheilt wird, wenn kein Retter kommt. Die Botschaft von Weihnachten heißt, Christus, der Retter, ist da. Die Frage ist nur, ob du ihn bei dir schon aufgenommen hast. Bist du gerettet? Ein gerettetes Gotteskind bist du noch lange nicht dadurch, dass du lebst und dass du in der Kirche bist. Ein Mensch, der in einem Hühnerschuppen geboren wird, der ist deswegen noch lange kein Huhn und auch kein Schuppentier. Und ein Mensch, der in der Kirche sitzt, ist deswegen noch lange kein Kind Gottes. Sondern ein Kind Gottes bist du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Wenn du für ihn eine Entscheidung triffst. Die Entscheidung des Wirtes von Bethlehem, die hieß besetzt. Im Krippenspiel ist der Mann eine beliebte Rolle, aber in Wirklichkeit war das eine traurige Figur. Der hat auf die falschen Leute gesetzt. Der hat die falschen Herrschaften bei sich aufgenommen. Dieser Fehler, den solltest du in deinem Leben nicht nochmal wiederholen.
Thank you. es warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Stille, die den Tod verkündet, da wo es früher einmal Leben gab, wo man kein Wort und keine Tat mehr findet, nicht die Stille überm Grab. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom durch unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst.
Frieden, von dem wir jetzt gesungen haben, den sollt ihr jetzt schon mitnehmen und weitertragen in die Welt. Nehmt ihn mit nach Hause, in eure Zimmer, in eure Familien. Bringt ihn zu den Menschen, denen ihr begegnet in der nächsten Zeit, in euren Klassen, in euren Betrieben. Tragt diesen Frieden in die Dunkelheit der Welt, die ihn braucht und die sich danach sehnt. Wir wollen jetzt aufstehen und uns segnen lassen. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.